2. Grenzenlos hören. IQ, Wissenschaft und Forschung. Immer werktags ab 18 Uhr.
Ich muss gestehen, dass ich mich selten in der Gesellschaft so außen vor gesehen habe, wie bei der Diskussion über die PID. Ich fühle mich diskriminiert, wenn ich mir vor Augen halte, dass eigentlich nur die Tatsache, dass es zur Zeit meiner Geburt keine PID gab, der Grund ist, dass ich heute zu Ihnen reden darf.
Worte, die unter die Haut gehen. Der Schauspieler Peter Radke leidet an der Glasknochenkrankheit. Ein Gendefekt macht seine Knochen extrem porös. Die PID, die Präimplantationsdiagnostik, Fluch oder Segen? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name Ingeborg Hein. Die PID ist ein Gentest an künstlich befruchteten Eizellen. Je nach dem Ergebnis werden sie in den Mutterleib eingesetzt oder eben auch nicht. Ob und wie eine PID in Deutschland weiterhin gemacht wird, soll ein Gesetz regeln, das noch in diesem Sommer beschlossen wird. Wir lassen Befürworter und Gegner zu Wort kommen. Und bei mir im Studio begrüße ich Professor Markus Kupka, Leiter der gynäkologischen Endokrinologie und Reproduktionsmedizin der Uni München. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Zu Ihnen, Herr Kupka, kommen Paare, die aus welchen Gründen auch immer Probleme haben, ein Kind zu bekommen. Wie oft steht denn in Ihrem Klinikalltag überhaupt die Frage nach einer PID?
Ungefähr 3 bis 4 Mal die Woche. Das hat zugenommen. Das liegt daran, dass natürlich im Moment in der Diskussion Gesetzesentwürfe in der Öffentlichkeit diskutiert werden und Paare, auch wenn sie gar nicht betroffen sind, nach diesen Optionen fragen. Das war noch vor einem halben bis dreiviertel Jahr anders, aber die Tendenz ist deutlich zunehmend.
Gibt es denn so Zahlen, wie viele Paare so generell im Jahr eine PID machen lassen?
Es gibt in Deutschland noch keine offizielle Zulassung, von daher kann man Daten eigentlich nur aus Vergleichsländern, europäischen Vergleichsländern heranziehen. Ich arbeite mit in einem europäischen Register für Reproduktionsmedizin und habe mir die Daten angesehen. Also zum Beispiel für Frankreich ist es so, dass da ungefähr 50.000 Behandlungszyklen der Reproduktionsmedizin, IVF, also Reagenzglasbefruchtung, gemacht werden und 124 Behandlungszyklen mit der Präimplantationsdiagnostik angegeben werden. Das macht ungefähr 2,4%. In England ist die Situation ähnlich. Da gibt es ungefähr 36.000 Behandlungszyklen im Jahr und da waren 437 Behandlungszyklen mit dieser Diagnostik angegeben.
Also auch wenn es keine Zahlen für Deutschland gibt, auf jeden Fall viel mehr als bei uns. Klar, dort ist es ja auch erlaubt seit Jahren. Ein Berliner Kollege von Ihnen hat ja die aktuelle Diskussion ins Rollen gebracht. Bereits vor 10 Jahren wurde ja schon darüber gestritten, über die PID. Ohne Ergebnis damals. Man hat auf das Embryonenschutzgesetz verwiesen. Die PID galt damals zumindest indirekt als verboten. Nun muss man dazu sagen, das Gesetz war, als es vor 20 Jahren entstanden ist, da gab es ja noch gar keine PID. Sie war weder ausdrücklich erlaubt noch verboten. Genau diese Grauzone hat der Berliner Arzt Matthias Blöchle genutzt. Er hat die PID angewendet und sich dann selbst angezeigt. Thomas Giet mit einem Rückblick.
Im Jahr 2006 entscheidet sich Sonja Werner zusammen mit ihrem Arzt Matthias Blöchle zu einem Schritt, der eine breite Debatte in Deutschland entfachen wird. Nach 3 Fehlgeburten, einer erfolglosen künstlichen Befruchtung und einer ebenso erfolglosen genetischen Untersuchung ihrer Eizelle lässt sie im Reagenzglas einen Embryo zeugen und diesen mit der PID untersuchen. Sonja Werner.
Dass das Verbot war, das hat mich eigentlich gar nicht gestört. Nee, da habe ich mir keine so großen Gedanken gemacht und es war mir eigentlich egal. Das Wichtigste für mich war, dass ich ein Kind kriege und der Rest war mir egal.
Wegen einer genetischen Erkrankung kann die junge Frau auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen. Sie selbst ist zwar gesund, doch ihre Babys litten jedes Mal an Trisomie 22 und starben bereits im Mutterleib. Eine PID könnte das verhindern, indem ein lebensfähiger Embryo ausgesucht wird. Vor der Behandlung hatte sich der Arzt Matthias Blöchle ein Rechtsgutachten eingeholt, das ihn in seiner Auffassung bestärkte. Blöchle hält das rechtliche Risiko für kalkulierbar und pflanzt der jungen Frau schließlich den gesunden Embryo ein. Sonja Werner wird gleich beim ersten Versuch schwanger. Diesmal geht alles gut. 9 Monate später bringt sie eine gesunde Tochter zur Welt. Matthias Blöchle entschließt sich nach der Behandlung 2006 zu einem folgenreichen Schritt. Er zeigt sich selbst an.
Das Embryonenschutzgesetz ist in manchen Bereichen nicht sehr präzise formuliert und es gab seinerzeit dazu eben verschiedene Interpretationen. Eine ging davon aus, dass Präimplantationsdiagnostik mit dem Embryonenschutzgesetz nicht vereinbar ist. Aber eine rechtlich verlässliche Entscheidung kann in Deutschland nur von einem Gericht getroffen werden. So war es notwendig, um eine absolute rechtliche Klarheit zu haben, dass eben ein entsprechendes Verfahren in Gang gesetzt wird. Und das geht über eine Selbstanzeige dann.
Erst mehrere Jahre später, im Sommer 2010, urteilte der BGH in letzter Instanz. Matthias Blöchler handelte demnach rechtens. Allerdings, ein klares Gesetz, das die PID genau regelt, fehlt bis heute. Seit dem Gerichtsurteil im vergangenen Sommer hat Matthias Blöchle die PID noch einige wenige Male vorgenommen. Er hofft jetzt auf eine Zulassung des Verfahrens. Und auch Sonja Werner ist gespannt. Nach der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2007 hatte sie eine weitere Fehlgeburt. Und dennoch wünscht sie sich sehnlich ein zweites Kind.
Also mir geht es mit der Entscheidung, dass wir die Präimplantationsdiagnostik haben machen lassen, sehr gut. Ich würde es jederzeit wieder machen.
Herr Kupka, Sie selber machen keine Präimplantationsdiagnostik, aber Sie beraten Paare mit Kinderwunsch. Waren Sie damals erleichtert über diesen Richterspruch?
Ja, persönlich war ich sehr erleichtert, weil ich es erstens sehr mutig fand, dass der Kollege aus Berlin dieses Gutachten hat erstellen lassen. Das war auch sicherlich nicht ganz billig, also er musste das alles vorfinanzieren. Er hat versucht, Klarheit zu schaffen, auch für viele andere der 125 Kinderwunschzentren, die es in Deutschland gibt. Und von daher nochmal Respekt und ich möchte explizit sagen, dass ich das sehr positiv finde, dass diese Diskussion im Moment so im Rollen ist.
Darauf gehen wir noch ein. Wir haben ja vorhin die Mutter gehört, die sagt, ich würde eine PID jederzeit wieder machen lassen. Schauen wir mal, was bei dieser PID überhaupt gemacht wird. Sie findet ja in einem ganz sensiblen Entwicklungsstadium statt. Ja, bleibt die Frage, was leistet dieser Gentest an Embryonen? Wie hoch ist die Chance, damit ein gesundes Baby zu bekommen? An Kleinknecht.
Am Anfang läuft alles wie bei einer normalen künstlichen Befruchtung. Auch in der Präimplantationsdiagnostik müssen Embryonen außerhalb des Körpers gezeugt werden, sozusagen im Reagenzglas. Nur so kann man sie später genetisch untersuchen. Um die Chancen für eine erfolgreiche Schwangerschaft zu erhöhen, benötigen die Ärzte mehrere Embryonen. Deswegen behandeln sie die Patientinnen mit körpereigenen Hormonen. Die sorgen dafür, dass im Körper der Frau mehrere Eizellen heranreifen, die dann mit Sperma befruchtet werden. Professor Christian Thaler vom Kinderwunschzentrum der Uniklinik München.
Von den Zähnen, die dann ausgereift sind, würde ich eine Befruchtungsrate vielleicht in der Gegend von 60, 70, wenn es ganz gut geht, 80% erwarten. Das heißt, sagen wir mal, wir haben 7 befruchtete Eizellen. Im Allgemeinen muss man davon ausgehen, dass von denen bis hin zu der wirklich entwicklungsfähigen Blastozyste, also demjenigen Embryo, der dann in die Gebärmutter sich einpflanzen könnte, nur etwa jede 3. bis 4. befruchtete Eizelle sich entwickelt.
Dann beginnt die genetische Untersuchung. Dazu reicht es, einem Embryo 1 bis 2 Zellen zu entnehmen. Im Frühstadium, dem sogenannten blastomären Stadium, ist das in Deutschland vom Embryonenschutzgesetz verboten. Denn bis zum 3. Tag nach der Befruchtung sind die 4 bis 8 Zellen des Embryos noch totipotent. Christian Thaler.
Jede einzelne Zelle ist im Grunde genommen, wenn man die entnimmt, für sich gesehen wieder komplett entwicklungsfähig. Das heißt, ist totipotent. Im Grunde genommen ist so eine Zelle Ausgangspunkt eines weiteren eineigen Zwillings, der sich unter optimalen Bedingungen zu einem völlig intakten und identischen Individuum entwickeln kann.
Nach dem 3. Tag ist das nicht mehr der Fall. Dann besteht der Embryo aus 50 bis 200 pluripotenten Zellen. Die können sich in verschiedene Gewebe entwickeln. Ein erfahrener Arzt erkennt, aus welchen Zellen ein Kind entsteht und aus welchen der Mutterkuchen. Diesmal entnimmt der Arzt Zellen, die nicht mehr totipotent sind, und testet sie auf genetische Veränderungen. Stellt er keine Auffälligkeiten fest, werden die gesunden Embryonen spätestens am 5. Tag in die Gebärmutter übertragen. Christian Thaler.
Technisch ist das natürlich eine hochkomplexe Geschichte und deswegen wird es auch nur von Leuten gemacht, die entsprechende Geschicklichkeit und entsprechendes Training haben. Im Grunde genommen kann man schon davon ausgehen, dass 90 bis 95% der Embryonen dann eine weitere normale Entwicklung durchlaufen.
Bei der Zellentnahme werden also nur ganz wenige Embryonen beschädigt. Risiken bestehen aber weiterhin. Wird eine Patientin tatsächlich schwanger, ist sie nicht vor einer Fehlgeburt gefeit. Die Geburtenrate pro Embryotransfer beträgt gerade mal knapp 20%.
Eine sicherlich sehr, sehr komplexe Technik, diese PID. Ganz abgesehen jetzt mal von der seelischen Belastung der Paare, das Hoffen und Bangen, dass es vielleicht jetzt endlich klappt. Sie hören Bayern 2 mit einer Spezialsendung heute über die Präimplantationsdiagnostik. Im Studio der Reproduktionsmediziner Professor Markus Kupka von der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Universität München. Herr Kupka, bei einer künstlichen Befruchtung gibt es ja jetzt noch eine zweite Möglichkeit für eine genetische Untersuchung, die sogenannte Polkörperdiagnostik. Was wird da gemacht?
Bei der Polkörperdiagnostik handelt es sich um ein Verfahren, bei dem man die genetische Integrität der Eizelle beurteilen kann. Dieses Verfahren ist in Deutschland etabliert, schon seit vielen Jahren, weil es konform ist mit dem Embryonenschutzgesetz. Der Nachteil im Verhältnis zur PID ist, dass sie nur Informationen über die Eizelle bekommen. Das heißt, was später passiert mit Hinzukommen des männlichen Teils oder bei Fehlverteilung im Embryo selber, das ist nicht ermittelbar. Geeignet ist diese Methode für Paare, wo bekanntermaßen bei der Frau eine genetische Erkrankung da ist und man auch genau weiß, wo, an welchem Chromosom man genau forschen muss und testen muss.
Ja, das heißt, es ist eben dann doch keine Alternative, weil man ja, sobald die Eizelle befruchtet ist, eben den männlichen Part nicht mit untersuchen kann, wenn der Vater eben ein Erbleiden mitbringt. Es ist also wirklich, wenn man weiß, in der mütterlichen Linie ist eine Erbkrankheit, da würden Sie sagen, macht es Sinn?
Ja, da macht es Sinn, wobei auch da die Fälle relativ gering sind, der Aufwand relativ groß. Sie brauchen ein sehr spezialisiertes Labor, was mit diesen kleinsten Zellen auch gut umzugehen weiß. Sie brauchen geschultes Personal, das auch die Polkörper entnehmen kann, ohne dass die gerade befruchtete Eizelle dabei kaputt geht. Und ich glaube, dass im Überblick auf Europa und auch auf der ganzen Welt die Polkörperbiopsie im Verhältnis zur klassischen PID nur einen kleinen Raum einnimmt.
Deshalb hört man eigentlich auch in der Öffentlichkeit relativ wenig noch davon. Was wir festhalten können, die PID ist auf jeden Fall für viele ein Reizwort. Für betroffene Paare dagegen mit schweren Erbleiden in der Familie dagegen oft ein wirklich Hoffnungsschimmer, muss man sagen. Diese Haltung zieht sich auch quer durch die Gesellschaft, quer durch die Parteienlandschaft sogar. Das zeigen die Diskussionen momentan im Bundestag. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ein Teil der Union wollen die PID ja gänzlich verbieten, aber eben nicht alle Abgeordneten der CDU. Und das gilt so eigentlich für alle Parteien querbeet. Am 7. Juli nun wird im Bundestag über drei Gesetzesentwürfe entschieden. Ja, und darum geht es jetzt ganz konkret.
Gesetzesentwurf Nummer 1. Generelles Verbot.
Dafür plädieren bisher 193 Bundestagsabgeordnete. Jeder Verstoß dagegen wäre strafbar und würde mit bis zu einem Jahr Gefängnis oder Geldstrafe geahndet.
Gesetzesentwurf Nummer 2. PID in Ausnahmefällen.
36 weitere Abgeordnete plädieren bei einem Verbot für eine Ausnahmeregelung. Wenn ein Elternteil nachweislich eine so gravierende genetische Belastung hat, dass eine Fehl- oder Totgeburt wahrscheinlich ist, soll die PID erlaubt sein. Entscheidend ist bei diesem zweiten Gesetzesentwurf die Lebensfähigkeit des Kindes. Beurteilen soll das immer im Einzelfall eine Ethikkommission.
Gesetzesentwurf Nummer 3. Geregelte Zulassung.
215 Abgeordnete befürworten die Präimplantationsdiagnostik. Zwar spricht auch dieser Entwurf von Ausnahmefällen, allerdings sind die Grenzen wesentlich weiter gefasst. Entscheidend ist nicht nur, ob das Kind lebend auf die Welt kommt, sondern auch, ob es eine schwerwiegende Krankheit erben kann. Im Entwurf heißt es aber ausdrücklich, dass es keine Liste solcher Erbkrankheiten geben soll. Bei einer genetischen Belastung der Eltern würde dann immer eine Ethikkommission für oder gegen die PID stimmen.
Ein Überblick von Stefanie Reinke. Ja, jetzt gibt es ja ganz viele genetisch bedingte Erkrankungen, auf die untersucht werden kann. Was ist denn so das Häufigste?
Da gibt es unterschiedliche Statistiken zu. Sicherlich ist hier die Mukoviszidose zu nennen, eine Erkrankung, bei der sehr viel Sekret, dickflüssiges Sekret gebildet wird, was mit auch einer reduzierten Lebenserwartung vergesellschaftet ist. Sicherlich auch die Muskeldystrophien, also Krankheiten, wo bestimmte Muskelgruppen im Körper in einer gewissen Lebensdekade langsam aufhören, richtig zu funktionieren. Es gibt aber auch sicherlich andere Dinge wie die Hämophilie, also die Bluterkrankheit, die hier zu nennen sind.
Wobei ja, ich glaube, ganz wichtig, die PID ist ja jetzt kein Gencheck, der Roundup mal alles Mögliche abtastet. Das ist auch keine Garantie auf ein gesundes Kind. Gesucht wird bei dieser Untersuchung ja gezielt nach einer ganz bestimmten Krankheit, die eben nur in dieser Familie auftritt.
Ja, also ich erinnere mich an eine Beratungssituation, wo ein Paar vor mir saß, wo die Frau eine sehr schwere Muskeldystrophie-Erkrankung hat. Die wusste, dass sie vermutlich nicht älter als 40 wird. Und ich konnte den Wunsch sehr gut verstehen, dass sie sagt, ich möchte Mutter werden, aber ich möchte, dass ich ein Kind bekomme, was diese Krankheit nicht hat. Ich erinnere mich an ein anderes Paar, wo 3 Söhne da waren. 2 davon waren an der Bluterkrankheit erkrankt und der Wunsch nach einem Mädchen geäußert wurde, weil ein Mädchen höchstens Trägerin dieser Krankheit sein kann, aber die Krankheit selber nicht im vollen Umfang ausbilden wird. Auch das kann ich sehr gut verstehen. Ich selber bin vor einem halben Jahr nochmal Vater geworden und wir haben uns auch überlegt, machen wir eine Fruchtwasseruntersuchung, ja oder nein? Wollen wir eine genetische Abklärung? Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass es ein Recht auf Nichtwissen gibt. Also ich habe das Recht zu sagen, nein, ich möchte das nicht wissen, auch wenn es diesen Test gibt. Das heißt, niemand kann mich dazu zwingen, weder im Bereich der Reproduktionsmedizin bei der PID noch im Bereich der Pränatalmedizin durch Fruchtwasseruntersuchung oder ähnliches genetische Tests durchführen zu lassen.
Ganz klar. Und ganz wichtig, glaube ich, sollte man auch nochmal betonen, es geht ja auch nicht darum zu gucken, ob jemand eine Anlage hat für einen Bluthochdruck, den man ja noch günstig beeinflussen könnte. Es geht in der Regel ja schon um schwere Gendefekte, die oft sogar tödlicher dann enden. In Deutschland, das haben wir vorhin gehört, wird sehr viel Wert darauf gelegt, auf diese enge Grenzziehung auf ganz bestimmte Krankheiten. Ja, das ist im europäischen Ausland aber anders. Da wird es durchaus lockerer gehandhabt.
Ja, das stimmt. Also es gibt viele Länder, die kaum eine Reglementierung haben und hier ausschließlich dem Wunsch der Patienten folgen. Man muss aber fairerweise sagen, dass das eher im amerikanischen Bereich so ist. Wenn man sich in Europa ein bisschen umschaut, dann sieht man, dass es durchaus in der Mehrzahl der Länder vorgegeben ist, gezielt nach Erbkrankheiten zu suchen. In Belgien ist das so, in Dänemark ist das so, in Frankreich ist das so, in Norwegen ist das so und in England, nur das als Beispiel genannt. Ich persönlich hoffe sehr, dass der Gesetzesentwurf 2 oder 3 sich realisieren lässt, weil ich glaube, dass das ein großer Fortschritt für die Paare in Deutschland wäre.
Also, dass es erlaubt wird, aber eben mit dieser engen Grenzziehung. Die Befürworter der PID sagen, ja gut, der Gentest kann menschliches Leid verhüten, kann vielleicht verzweifelten Eltern helfen bei der Entscheidung für ein Kind, also als Chance für Paare, die vielleicht aus Angst vor unheilbaren Gendefekten gar nicht sich zu einer Schwangerschaft entschließen würden. Das ist eine Sichtweise, eben die der Befürworter. Aber steht es uns überhaupt zu, über sogenanntes wertes oder unwertes Leben zu sprechen? Sich gegen ein Kind mit einer schweren Krankheit zu entscheiden, einer Krankheit, die vielleicht ja doch irgendwann behandelt werden kann. Das fragen wiederum Kritiker der PID. Eva Schindele hat mit einigen gesprochen.
Der Embryo ist ein Mensch im frühesten Stadium und wir dürfen nicht Menschen herstellen, um sie zu selektieren,
meint die Berliner Juristin und ehemalige Staatssekretärin Ulrike Riedel. Sie ist Mitglied im Deutschen Ethikrat und hat sich dort gegen die Zulassung der PID ausgesprochen. Sie fürchtet, dass sich die Grenzen immer mehr verschieben könnten, so wie bei der Pränataldiagnostik, die in den 70er Jahren nur für schwere Erkrankungen gedacht war und heute von fast jeder Schwangeren in Anspruch genommen wird.
Die PID ist nicht eingrenzbar. Wenn sie einmal zugelassen ist, wird sie sich ausweiten und das wird unsere ethische Haltung in der Gesellschaft generell ändern. Es wird das erste Mal sein in der Geschichte der Menschheit, dass man seine Nachkommen selektiv aussuchen kann.
Die Befürworter der PID wollen die Diagnostik in Deutschland von vornherein begrenzen, zum Beispiel auf schwere Erbkrankheiten. Doch wer definiert, was schwere Erbkrankheiten sind? Die Hamburger Biologin und Ethikerin Regine Kolleck.
Zuerst soll es immer nur um ganz schwere Erkrankungen gehen. Das war in anderen Ländern genauso, also in Frankreich oder England oder den skandinavischen Ländern. Dann kamen Krankheiten hinzu, die erst später im Leben ausbrechen. Also das heißt, dass man schon Dispositionen erkennen will und dann Embryonen, die eine solche Krankheitsveranlagung tragen, aussortiert. Hinterher kam die Erzeugung von Helferbabys dazu. Also das heißt, dass man Embryonen selektiert hat, deren Stammzellen aus dem Nabelschnurblut hinterher für erkrankte Geschwisterkinder verwendet werden sollen und so weiter.
Erblich bedingter Brustkrebs, Alzheimer, Chorio-Huntington. Nach all diesen später im Leben ausbrechenden Krankheiten wird inzwischen gefahndet. Behinderte Menschen fürchten, dass eine Gesellschaft, die zwischen lebenswerten und lebensunwerten Leben unterscheidet, auch sie stigmatisieren könnte.
Ich muss gestehen, dass ich mich selten in der Gesellschaft so außen vor gesehen habe wie bei der Diskussion über die PID.
Sagt der Münchner Autor und Schauspieler Peter Radke, kürzlich bei einer Anhörung im Bundestag. Der 68-Jährige leidet seit seiner Geburt an der Glasknochenkrankheit. Als Baby wurde er von seinen Eltern versteckt, damit er nicht dem Euthanasieprogramm der Nazis zum Opfer fällt.
Ich fühle mich diskriminiert, wenn ich mir vor Augen halte, dass eigentlich nur die Tatsache, dass es zur Zeit meiner Geburt keine PID gab, höchstwahrscheinlich der Grund ist, dass ich heute zu Ihnen reden darf. Denn die Glasknochenkrankheit, die würde ganz sicher zu den Behinderungsarten zählen, die für PID in Frage kommen.
Die Proteste, vor allem aus den Behindertenverbänden, sind heute leiser geworden als noch vor 10 Jahren, als die Zulassung der PID schon einmal auf der Tagesordnung stand. In der öffentlichen Debatte überwiegt das Verständnis für die betroffenen Paare, die sich durch die Diagnostik ein gesundes Kind erhoffen. Regine Kolleck.
Ich bin trotz immer wieder erneuter kritischer Prüfung meiner eigenen Einschätzung, die jetzt ja wirklich schon über fast 15 Jahre geht, nach wie vor der Einschätzung, dass die Einführung mehr Probleme mit sich bringt als ein Verbot dieser Technik.
Zum Beispiel, was macht man mit den überzähligen Embryonen? Einfrieren, der Wissenschaft zur Verfügung stellen, zur Adoption freigeben. Die PID kreiert neue Probleme. Darin sind sich viele Kritiker und Kritikerinnen einig.
Wir sprechen heute in IQ über die Präimplantationsdiagnostik im Bayern 2 Studio der Reproduktionsmediziner Professor Markus Kupka von der Frauenklinik der Uni München. Ja, wie reagieren Sie auf die Kritik zum Beispiel von Behinderten?
Mit Verständnis, mit Aufmerksamkeit, aber ich glaube, es ist schon wichtig, auch zu betonen, dass gerade im Blick auf die aktuelle Auslegung des Paragraphen 218 eigentlich die Entscheidung der Mutter im Vordergrund steht. Das heißt, die Statements, die wir bisher gehört haben, stimmen meiner persönlichen Ansicht nach nur zum gewissen Teil, denn so wie es im Moment ist, erleben wir zumindest an einer großen universitären Klinik wöchentlich, dass Spätabtreibungen erwartet oder erfragt werden und wir, das heißt das Ärztekollegium, dann im Team diskutieren, ob das vertretbar ist oder nicht, ob wir das nachvollziehen können oder nicht. Das heißt, die Alternative zu einer Schwangerschaft auf Probe, möchte ich es mal nennen, wenn eine genetische Erkrankung bekannt ist, zur PID, die mag ich nicht wirklich sehen. Also ich würde mir wünschen, dass dafür Verständnis aufkommt und dass es zum Beispiel gelingt, eine sehr sachliche Diskussion zu führen, nämlich wenn man eine Parallele zieht zum Paragraph 218, wo die Entscheidung der Mutter im Vordergrund steht, dass sie die Schwangerschaft nicht austragen kann, weil es ihr nicht zumutbar ist, weil sie es nicht will, auch in den Bereich der Reproduktionsmedizin zu überführen sein, nämlich dann zu sagen, diese Frau kann nicht ein Embryo transplantiert bekommen, der genetisch nicht gesund ist.
Klingt jetzt schon fast wie ein Schlusswort. Ich habe aber noch eine Frage an Sie. Ist es kursieren ja so Begriffe wie Designer-Babys, denn man muss ja schon sagen, mit der PID kann man nicht nur Erbkrankheiten feststellen, sondern viele andere Dinge auch, zum Beispiel das Geschlecht, wo man fragt, muss nicht immer sein.
In England gab es vor 5 bis 6 Jahren eine große öffentlich ausgetragene Diskussion über Social Sexing, also ich wünsche mir einen Jungen oder ich wünsche mir ein Mädchen. In dieser Diskussion wurden viele Aspekte analysiert, schlussendlich wurde sich dagegen entschieden, das finde ich gut. Das heißt, Designer-Baby, ob es nun um Haarfarbe geht, um Größe, um vermeintliche Intelligenz, das ist sicherlich etwas, was ich ablehnen würde. Ich würde allerdings den medizinischen Aspekt im Vordergrund sehen. Es gibt sicherlich zum Beispiel geschlechtsgebundene Erkrankungen, wo ich es zulässig fände zu sagen, es sollte.
Gut. Also, das haben Sie erklärt. Also, in engen Grenzen sind Sie dafür. Bleibt abzuwarten, wie der Bundestag entscheiden wird. Eine persönliche Einschätzung von Professor Markus Kupka. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Vielleicht haben wir ein bisschen die Diskussion versachlichen können. Ich darf mich verabschieden. Wiederhören.